Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an verkaufsoffene Sonntage denkst. Hast du da eine Emotion zu? Kurz in dich reinspüren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das schon mal gemacht hast. Ich arbeite ja auch vorm Gottesdienst, habe ich offiziell Arbeitszeit. Und so manches Mal schon hat der Amazon-Kundenservice mir auch vor 9 Uhr schon helfen können. Am Sonntagmorgen. Und das ist nicht immer schlecht. Wir sind gewohnt an 24/7 Online-Shops, oder? Wenn immer du auf dem Sofa sitzt und denkst, ich brauche neue Klamotten, ich brauche, was weiß ich, irgendwas ist kaputt gegangen, Johanna braucht einen neuen Schnulli. Du kannst ihn einfach bestellen. Wir kennen immer mehr Automaten, ja, die schönen und die nicht so schönen, die überall rumstehen. Und gleichzeitig träumen wir in unserer Gesellschaft zumindest Teile von einer 4-Tage-Woche, oder? So, ich weiß noch damals, unser Jugendbetriebsrat, der hat immer gewünscht, mehr Urlaub, weniger arbeiten, mehr Geld. Und er ist nie durchgekommen damit, komisch, ich weiß auch nicht. Wir haben eine wachsende Bewegung von sogenannten Frugalisten, die versuchen, ganz früh in ihrem Leben finanziell frei zu werden, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Und wir haben so viele Möglichkeiten, mit denen wir uns beschäftigen können. Und wir alle kennen das, wir alle leben in dieser Gesellschaft, wo so Dauerbeschäftigung, Dauerbeschallung, es ist irgendwie dran, dein Handy, ja, wir hatten es vorhin hier vorne kurz wieder, ah, ich habe Insta gelöscht, keine Ahnung, und ja, ich sollte auch mal wieder, es beschäftigt uns und du bist in dieser Gefahr, in dem, wie unsere Welt gerade läuft, dass du so dauerbeschallt bist. Ich weiß nicht, ob du das Wort Langeweile noch kennst, außer du bist Elternteil mit kleinen Kindern, die haben gefühlt immer Langeweile, so, aber so als Erwachsener, Langeweile, so mal auf dem Sofa sitzen, bei der Sonne Kaffee trinken und nicht denken, oh, ich sollte noch aufräumen, die Steuer machen, Versicherung checken. Wir haben immer was zu tun. Muße, ich merke das immer wieder in der Predigtvorbereitung, ich brauche ein gewisses Maß an Muße, um mal so in den Gedankenflow reinzukommen. Und so manche Woche ist so getaktet, dass mir das richtig, richtig schwer fällt, diese Momente zu bekommen. Gelassenheit, so all diese Themen, wir merken, da ist unsere Gesellschaft schon auf einer hohen Frequenz unterwegs. Psychische Krankheiten nehmen zu, Stress haben wir, glaube ich, fast alle. Die Ansprüche von Arbeitgebern, aber auch, wenn wir ehrlich sind, die von uns selbst an uns selbst, oder? Sind auch manchmal hart, was du in deiner Freizeit alles erledigen willst, solltest, erleben müsstest. Warum eigentlich? Wir sind manchmal so getrieben. Ich erlebe viele Menschen so als getrieben. Ich erlebe mich als getrieben, dass ich irgendwie daueraktiv sein muss. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir in deinem Leben, in deinem Berufsbild geht. Meins bringt mit sich, dass es eigentlich nie ein Ende hat. Ich könnte immer noch jemanden von euch anrufen, auf einen Kaffee vorbeikommen, noch ein Stück Kuchen essen, bitte nicht. Man könnte noch eine E-Mail beantworten, ja, man könnte die nächste Predigt schon mal brainstormen und sich überlegen, was wir dieses Jahr an Weihnachten machen, weil, Leute, wir haben März, ja, Weihnachten kommt. Ihr lacht, die Stadthalle ist gebucht, der Rest ist noch nicht im Fluss. Und wenn ich in das Wort Gottes gucke, dann sehe ich, dass der Erfinder unseres Universums eigentlich eine ganz andere Idee davon hatte, wie wir das gestalten. Und deswegen wollen wir in der im dritten Teil unserer Serie Wunderprinzipien das nochmal angucken. Wie hat Gott sich das eigentlich gedacht? Und wir fangen ganz, ganz am Anfang an. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du gerne mit aufschlagen. Ganz vorne, wir steigen in die ersten 6-7 Tage dieser Welt ein. Da heißt es, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Wir merken schon im Hebräischen, das ist ein bisschen wortgewaltiger, als es im Deutschen dann so schön rüberkommt. Wir springen ein paar Verse. Vers 31. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war tatsächlich sehr gut. Hat es dein Fazit heute in den Spiegel geguckt, gesagt, sehr gut? Ah, ein paar, danke. Muss man einen Kurs geben, wie das geht, wenn man so zerknittert da reinguckt. Es wurde Abend und wieder Morgen, der 6. Tag. Die Woche ist fast fertig. Und damit waren die Himmel und die Erde mit allem, was in ihnen ist, vollendet. Und am 7. Tag also war Gottes Werk vollendet und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk. Und Gott segnete diesen Tag und machte ihn zu etwas Besonderem, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Und wir wollen uns heute mit diesem 7. Tag beschäftigen. Er hat dann später den Namen Sabbat bekommen bei den Juden und deswegen heißt der Sonntag heute das Sabbat-Prinzip. Denken wir uns kurz rein. Die ersten Menschen, also konkret Adam und Eva, sie starten ja in dieser perfekten harmonischen, wunderschönen Welt. Alles ist frisch, alles ist neu. So der Duft vom Neuwagen, hast du den in der Nase? Ja, oder wenn du irgendwas auspackst, das erste Mal benutzt. Ja, ich sehe schon Grinsen. Genau so ist es. Und was ist das allererste, was sie tun? Bedienungsanleitung lesen. Nein, natürlich nicht. Sie ruhen. Sie chillen. Sie kriegen den Tag Pause. Gott, er hat seiner Schöpfung einen Ruhetag gegeben, ihm zu etwas Besonderem erklärt und der Mensch startet damit. Ich meine, er hat nicht schon 6 Tage die ganzen Tiere mitgemacht und die Erde und das Wasser irgendwo hingeschaufelt und Gräben gezogen und Bäume gepflanzt. Der wurde ganz am Ende gemacht. Als Schöpfung, als Krone der Schöpfung, so als das i-Tüpfelchen obendrauf. Und das Erste, was er machen darf, ist feiern. Mal ruhen, genießen, Verbindung haben. Wir lesen an anderer Stelle, Gott kam in der Kühle des Abends, ja, nicht in der Mittagshitze, sondern dann, wenn es entspannt war. Ich stelle mir vor, wie er so einen Krug Sangria in die Mitte stellt, ja, 3 Gläser hatte, gesagt hat, und wie war euer Tag? So, sie kommen und erst an Tag 8 geht es dann los mit all den Aufträgen, die Gott schon auch hatte für sie. Und als ich das so gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass wir in unserer Kultur genau andersrum ticken, oder? Bei uns ist Pause Belohnung, oder? Ihr Deutschen, bin ich gerade komplett falsch oder sind wir da auf einer Ebene? Nee, Pause ist Belohnung. So, es gibt die Frühstückspause nach so der ersten 1 oder 2 Stunden im Geschäft, damit du dich kurz regulieren kannst, bevor es weitergeht. Mittagspause zur Halbzeit, sonst schafft keiner von uns den ganzen Tag. In der Schule war es schon so, die große Pause nach den ersten Schulstunden. Urlaub bekommen wir nicht zum Vertragsabschluss, so ja, jetzt gehen sie erstmal 3 Wochen in Urlaub und dann kommen sie wieder. Sondern wenn du aus der Probezeit raus bist und mal ordentlich was geknechtet hast. Und die Rente wäre vielleicht auch gut so in der Mitte vom Leben, oder? Also 10 Jahre frei und dann geht es nochmal irgendwie 20 Jahre weiter. Nee, die kommt danach. Aber wenn du in die Schöpfungsgeschichte guckst, wenn du in das hineinschaust, wie Gott sich diese Welt gedacht hat, dann hat er das eigentlich umgedreht. Da heißt es erst die Ruhe für den Menschen und dann die Arbeit. Zuerst haben wir den 7. Tag und wir entspannen mal alle im Paradies. Alles ist schön, alles ist toll. Und dann geht ihr los und macht all das, was ich euch aufgetragen habe. Und wir müssen aufpassen. Nicht nur die Ruhe und nie die Arbeit. Da fallen wir manchmal, ja, da gibt es, nicht hier, aber es gibt so Menschen, kennt ihr die? So, oh nee, ich will gar nicht schaffen. Nur chillen. Den ganzen Tag. Meistens sind sie zwischen 13 und 20, aber manche nehmen das mit. Ja? Es ist auch nicht nur die Arbeit und nie die Ruhe. So, wollen wir jetzt kein Generationenbashing machen, aber wenn man ein paar Jahre weiterguckt, so über uns, über mir, manchmal war das Gefühl die Einstellung, so von meinem Opa und Freunden. Manchmal muss es ja auch sein, aber wir tendieren immer wieder dazu, nur die Arbeit, nie die Ruhe. Gottes Idee war erst die Ruhe und dann die Arbeit. Adam und Eva, sie dürfen starten mit der Zeit mit Gott, wo sie Identität zugesprochen bekommen, wo sie nochmal sich erden können, hey, wie läuft das jetzt hier, wo sie von Gott hören, wie das ist, in diesem Ruhetag ankommen, vielleicht haben sie ausgeschlafen, vielleicht gab es Brunch, wer weiß, und dann sind sie losgegangen. Und viele von uns wissen, wie die Geschichte dann weitergeht. Ja, die Menschen rebellieren, sie wollen selber entscheiden, was gut und böse ist, und Gott muss sie rausschmeißen aus dem Paradies, und sie finden sich in dieser Welt wieder, die nicht mehr so ist, wie sie gedacht war. Eine Welt voller Tod und Krankheit. Schmerz, Mühe, Scheitern, Tränen, Trauer und all dem anderen Mist. Der theologische Fachbegriff ist die gefallene Schöpfung. Und diese gefallene Schöpfung, dieses nicht mehr in perfekter Einheit mit Gott unterwegs zu sein, sie vergiftet auch alles rund um Arbeit, um Ruhe, um die Rhythmen des Lebens. Und die Geschichte geht zum Glück weiter, dass Gott mit der Menschheit nicht einfach aufhört, sondern dass er trotz der Rebellion Wege findet. Er beruft den Abraham, seine Söhne Jakob, dann Isaak. Und dann geht diese Familie nach Ägypten. Sie wird zu einer großen Nation. Die Ägypter, sie bekommen Angst, versklaven die Israeliten. So heißt das Volk dann, bis er Mose schickt. Gott schickt Mose und holt dieses Volk heraus aus der Sklaverei, führt sie in die Wüste an den Berg und dann gibt es erstmal ein paar Gesetze. Könnt ihr fast meinen, es ist ein Deutscher. Ja? Erstmal wird geregelt, wie das jetzt hier läuft, bevor ihr durch die Wüste rennt. So, und er gibt ihnen, haltet euch fest, 613 Geh- und Verbote. Ihr schmunzelt. Was glaubt ihr, was wir auf Bundesebene an Paragraphen haben? 96.000. Gott kriegt es mit 613 hin. Wir sind ungefähr im Jahr 1446 vor Christus und Gott erlässt also seine Gesetze für dieses neu entstandene Volk das mit ihm unterwegs ist. Und interessanterweise baut er ein Gesetz zum Ruhetag ein. Ich weiß nicht, ob du im Rallye-Unterricht oder in der Bibelschule oder hier in der Kinderstunde mal die 10 Gebote irgendwann auswendig lernen musstest. Es ist das, wer weiß es, das wievielte Gebot? Hui, Freunde, ihr habt alle frei an dem Tag, theoretisch. Das vierte, es ist das Gelenk zwischen drei Gesetzen, die Gott gibt, die regeln, wie das Volk und er unterwegs sein sollen. Vielleicht kennst du die, keine anderen Götter neben mir, kein Bildnis machen, den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und dann kommen die Gesetze, die regeln, wie das Volk Israel miteinander unterwegs sein sollen. Vater und Mutter ehren, nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht lügen, nicht begehren. So. Ja, sind wir ungefähr Grundlage unserer Nation oder der westlichen Welt. Da sind wir. Und das vierte Gebot, das dazwischen, ist das Gebot zum Sabbat. Das Gebot zu diesem Ruhetag. Und ich dachte mir, vielleicht trifft es das ganz gut. Gott hatte das Prinzip des Sabbats in die Schöpfung eingebaut. Das Prinzip, dass es diesen Ruhetag gibt, dass die Menschheit einen Tag der Ruhe hat zwischen all der Arbeit. Und weil es nicht funktioniert hat, als er sein Volk beruft, macht er ein Gebot draus. Das Gebot lesen wir mal. Denk an den Sabbattag und überlass ihn Gott. 6 Tage hast du, um all deine Arbeit zu tun. Also wir sehen schon, die Bibel ist arbeitsfreundlich, sagen wir es mal so. Aber dieser siebte Tag ist Sabbat. Für Jahwe, dein Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Okay? Weder du, noch dein Sohn oder deine Tochter. Für was habe ich eigentlich 4 Kinder? Na okay. Weder dein Sklave, noch deine Sklavin. Ja, bei uns sind es vielleicht die Angestellten. Nicht einmal dein Vieh oder der Fremde, der in deinem Ort wohnt. Also wir sehen schon, das ist groß ausgespannt. Vers 11. Denn in 6 Tagen hat Jahwe den Himmel und die Erde gemacht. Das Meer und alles, was dazugehört, am siebten Tag aber ruhte er. Und deshalb hat er den Sabbattag gesegnet und für sich bestimmt. Gott gibt ihnen diesen Tag als Zeichen auch im Gegensatz zu all den Völkern drumherum. So, ihr macht einen Tag Pause. Und nicht nur die Chefs, ja, es gibt die Gleichen und die Gleicheren. So, die Gleicheren dürfen Pause machen, der Rest muss weiterknechten. Sondern alle, bis hin zu deinem dummen Esel, der im Garten steht. Oder dem Ochse. Alle haben einen Tag Ruhe. Es ist ein Zeichen für unseren Bund, den ich Gott mit euch als Volk machen würde. So, jetzt müsst ihr euch mal kurz festhalten. Ja, wenn du einen Ehepartner hast, rübergreifen, wenn nicht am Stuhl oder so. Was, wenn ich dir sagen würde, dass es zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte für dieses Volk, mit dem, was Gott ihnen erlassen hat, genauso schlimm ist, andere Götter anzubeten, wie jemanden zu töten oder die Ehe zu brechen, wie es ist, diesen Tag, diesen Ruhetag nicht zu würdigen. Also ich hatte da eine ganz komische Emotion, als ich so drüber nachgedacht und es gelesen habe. Gott widmet von diesen 10 Geboten ein Drittel des Textes diesem Sabbatgebot und für ihn ist das so wichtig, dass es im Volk Israel das Gesetz gab, dass wenn du vorsätzlich gegen das Sabbatgebot verstößt, konntest du mit der Todesstrafe bestraft werden. Krass, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht bei nicht ehebrechen, nicht lügen und so. Da sind wir uns alle irgendwie so halbwegs einig und Gesellschaft funktioniert nicht so gut, wenn das jeder einfach macht und straffrei davon kommt, okay? Ja, wie gut, dass wir in Deutschland zumindest noch nicht einfach auf offener Straße erschossen werden und dann ist halt passiert, willkommen in Deutschland, so. Aber beim Feiertag Heiligen sind wir alle irgendwie entspannter, oder? Naja, hat halt nicht gereicht Samstag, da müssen wir jetzt halt nochmal ran. Sind wir entspannt. Und wir sind so oft getrieben und machen an der Stelle so schnell Kompromisse und nehmen es nicht so wichtig, während Gott irgendwie eine komplett andere Perspektive drauf hat. Warum eigentlich? Lasst uns zuerst klären, was mit dem Sabbat, was da passieren soll. So, vielleicht bist du ganz schnell bei Brunchen und Schlafen und das war's. Ja, einfach einen Tag halt nichts tun und gammeln. Das war nicht ganz die Idee. Die Idee des Sabbats ist im Hebräischen nicht nur, dass man halt dran denkt, so, ah ja, Sabbat, war mal, ist mal, wie auch immer, sondern sich mit den Konsequenzen auseinandersetzt. Es heißt, ein aktives Gedenken. Wenn du in das Volk der Israeliten guckst, sie haben Opfer gebracht an dem Tag, sie haben gebetet, sie haben sich in die Heiligen Schriften studiert. Es ging nicht nur um Entspannung, sondern auch sich nochmal besinnen, sich sammeln über die eigene Bestimmung. Das sehen wir schon wieder, ja, wie am letzten Schöpfungstag, zu hören, wer bin ich? Warum bin ich auf dieser Welt? manchmal verhaspeln wir uns so in unserem Alltag und irgendwann wachst du auf und denkst so, hä, was mache ich hier eigentlich? Was soll das unterbrechen? Es heißt, sich Zeit nehmen für Gott und sein Wort. Es ist ein Tag der Schöpfung, an dem sich der Mensch von Gott neu schaffen lässt, an dem wir nochmal hören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mein Empfinden ist es ganz oft so. Wochen, wo ich keinen Gottesdienst hatte, da fehlt irgendwie was. Merke ich, da bin ich ein bisschen unruhiger unterwegs. Mir fehlt dieses Sammeln, sich nochmal fokussieren, sich drauf besinnen, warum bin ich hier? Gott ist Gott, ich bin's nicht. Das irgendwie nochmal so zu sortieren. Und so ist Sabbat also nicht ein Nichtstun und Schlafen, sondern eigentlich die Befreiung zum Gottesdienst. Hey, einmal in der Woche, egal wie stressig dein Leben ist, wie stressig dein Job ist, wie, ja, was auch immer gerade läuft, einmal in der Woche kommt zusammen als Volk Israel und feiert den Sabbat. Feiert Gottesdienst. Und so ist es viel mehr als ein Ruhetag. Es bringt eine Herzenshaltung, eine Glaubensüberzeugung zum Ausdruck. Wenn ich den Feiertag heilige, um das mal in so alten Worten zu sagen, dann mache ich ja eins. Ich sage Gott, du bist Gott und ich bin's nicht. Ich sehe nicht, wie meine Arbeit erledigt werden soll. Ich habe eine riesen To-Do-Liste und die sollte ich auch sonntags vorwärts treiben, sonst habe ich ein Problem am Montag. Aber ich möchte dir vertrauen, dass wenn du es in 6 Tagen geschafft hast, dass mir 6 Tage auch reichen und dass du den Rest machst. Du hast ihn gestiftet und ich ordne mich dem unter. Da ist ja kein primär biologisches Konzept dahinter. Oh, der Mensch kann nicht, wenn er nicht. Das ist kein Arbeitsrecht in erster Linie oder eine Errungenschaft unserer modernen Zivilisation, dass es den 7. Tag gibt, sondern es ist Gottes Ordnung. Und es ist vielleicht auch ein effektiver Weg, gerade in unserem Land, der Religion, der Arbeit, ja, den Riegel vorzuschieben und zu sagen, ich mache keinen Götzendienst und ordne mich meiner Arbeit unter, 7 Tage die Woche, 24 Stunden erreichbar, wann immer der Chef anruft, wann immer der Kunde ein Problem hat, sondern 1 Tag die Woche stehe ich hin und sage, mein Gott ist Gott im Himmel und nicht meine Arbeit. Ich überlasse diesen Tag ihm, auch nicht meinem Ehrgeiz, meinen Projekten, meinem Arbeitgeber, sondern ihm. Und das unterbricht so die Logik der Wirtschaft, oder? Bald kommen die Roboter. BMW hat sie jetzt monatelang getestet in der Produktion. Warum auch immer musste er nur 10 Stunden Schichten schaffen. Ich hätte ihn mehr schaffen lassen. Aber gut, er hat sich bewährt. Die können 24-7. In China gibt es die erste Firma komplett im Schwarzen, komplett im Dunkeln, weil Maschinen brauchen kein Licht. Nur wir brauchen Licht. Die schaffen 24-7, produzieren die, glaube ich, Handys. Geht einfach durch. Wirtschaft geht durch. Wirtschaft ist darauf aufgebaut, das meiste rauszuholen und Gott setzt dann einen Riegel davor und sagt, hey, du persönlich, du sollst 1 Tag Ruhe machen. Und da, wo du Einfluss hast, guck, dass deine Kinder, die Fremden in deiner Stadt, deine Angestellten, sogar die Tiere, könnte man mal diskutieren, Roboter auch, 1 Tag die Woche frei haben. Und bei mir zu Hause war das so. Meine Eltern, ja, mein Papa ist selber Pastor, bei uns war Sonntag immer irgendwie so ein bisschen umstritten. Aber für uns Kinder war klar, sonntags ist schulfrei. Und manchmal wurde es so bedauert. Ja, wie, du kannst nicht noch einen Tag länger drauf lernen, auf die Arbeit oder sonst was. Ganz ehrlich, für mich war das der pure Segen. Weißt du, wie geil es war? 1 Tag in der Woche, keine Hausdienst, nichts lernen. Mama und Papa fragen nicht nach. Du konntest einfach, hey, morgens den Gottesdienst, Freunde treffen, super. Den Nachmittag irgendwie chillen, raus, wenn Sonne war. Super. 1 Tag die Woche, einfach mal keine Schule. Ich weiß, wir haben ein paar Lehrer, ihr seid alle super, ihr macht das ganz toll, aber Schule ist, ja? Und 1 Tag die Woche nicht dran denken zu müssen, morgens aufzustehen und zu wissen, egal was war und egal was morgen kommen wird, ich mach's heute nicht. Es war eine soziale Revolution. Und einmal, ich weiß es noch, es war auch ausgerechnet Rallye. Shame on me. Wir haben montags Rallye geschrieben und ich habe es irgendwie, warum auch immer, nicht geschafft, für Rallye zu lernen. Und ich habe mich sonntags nachmittags hingesetzt und habe Rallye gelernt. Wie man das halt macht als gewissenhafter Mensch und Verantwortung, wie auch immer. Habe es gelernt, bin am Montag in die Schule. Was war? Diese wunderbare Frau war die komplette Woche krank. Und ich hatte das Gefühl, mein lieber Herrgott sitzt im Himmel, schmunzelt auf seinem Thron, vielleicht immer noch mit dem Sangria in der Hand. Und hat gesagt, Arno, vertraust du mir oder vertraust du mir nicht? Ich habe Wege. Du hast dir deinen Sonntag versaut. Dein Problem. Ich hatte alles vorbereitet. Und ich weiß noch eine andere Situation, auch als Schüler. Wir hatten Mittwochsjugend von 6 bis 9, glaube ich. Und donnerstags haben wir Vokabeltest geschrieben. Ja? Und wir hatten so eine Lehrerin, 60 Vokabeln für den nächsten Tag, war überhaupt kein Thema. So. Ja, ich bin froh, wenn ich meinen Namen mir merken kann, aber 60 Vokabeln oder was waren es. So, und ich hatte Mittwochnachmittag die Wahl oder diese Entscheidung dann, entweder ich gehe zur Jugendgruppe und ich werde es nicht schaffen, alle Vokabeln in meinen Kopf zu klatschen. Das geht einfach nicht in meinem System. Oder ich nehme den Abend und lerne die Vokabeln so gut ich kann und verpasse die Jugendstunde. Und es war ein richtiges Ringen, ich weiß es noch. Ich saß da und war so, was mache ich jetzt? Ich will zur Jugend, zu meinen Freunden, ich weiß, dass es gut ist, dass, ja, ich, all die Dinge und ich weiß, ich werde es nicht schaffen. Und ich habe mich durchgerungen und ich bin gegangen. Ich habe die Hälfte geschafft, ja, Vokabelkarten damals noch, nix iPad und so, richtig schön, handgeschrieben, ja, von, gut, Vokabelkarten, ich habe die Hälfte vom Stapel geschafft und bin dann gegangen. Habe gesagt, Gott, ist wie es ist, mein Leben in deiner Hand, ich will Prios setzen, Schule ist nicht mein Gott. Bin gegangen, am nächsten Tag Vokabeltest und nennt mich ein Lügner oder nicht, ist mir egal. Wir haben diesen Test geschrieben und bis auf eine Vokabel waren alle aus der Hälfte meines Lernstapels. Könnt ihr es glauben? Ich saß da drin und ich dachte, Gott, das gibt's jetzt nicht. Er saß, glaube ich, wieder mit seinem Sangria lachend da rum. Vielleicht hat er auch einen Whisky gehabt bis dahin. Ich weiß es nicht. Aber es war wieder, okay, Gott steht zu seinem Wort. Im Kleinen und im Großen. Er kümmert sich um mich. Was bin ich manchmal arrogant und rebellisch zu sagen, Gott, dein Rhythmus interessiert mich nicht. Ich muss das jetzt durchziehen. Während Gott sagt, ey, das Wunder wartet auf dich. Die Versorgung wartet auf dich. Aber du musst mir vertrauen. Und so ist diese ganze Thematik eine Frage eigentlich nach Beziehung, nach Vertrauen. Und jetzt steht nicht alles in der Bibel auf der gleichen Ebene. Wir hatten es vorhin mal in einem anderen Kontext noch. Das war ein Gebot, das an das Volk Israel gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du ja ethnischer Jude bist, dann hast du vielleicht nochmal eine andere Ebene, auf der du das jetzt diskutieren musst. Aber die meisten von uns sind sogenannte Heidenchristen. Wir sind keine jüdischen Menschen, die Jesus als ihren Messias angenommen haben. Für uns gelten diese Gebote erstmal nicht. Wir müssen gucken, was hat Jesus gesagt und was hat er in Kraft gesetzt. Und da gibt es diese Begebenheit, die Markus uns berichtet in seinem Evangelium, dass Jesus mit seinen 12 Jungs an einem dieser Sabbate durch die Felder gelaufen ist. Jungs, wir haben immer Hunger, richtig. Die auch. Also fangen sie an, irgendwelche Ähren abzureißen und nebenher die Körner zu snacken. Ja? Nichts gepufft und so, einfach plain vom Feld. Okay? Dann kommen die religiösen, scharf geschalteten Führer, ja, die Pharisäer, und machen richtig Radau und sagen, ey, das ist Erntearbeit und da gibt es richtig Stress und wie können die nur? Und Jesus argumentiert mit ihnen und hin und her bringt eine alte Begebenheit nochmal aus dem Alten Testament vor und sagt dann am Ende Folgendes. Und Jesus fügt hinzu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Und darum ist der Menschensohn, das war eine Bezeichnung für ihn selber von den alten Propheten, darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Wenn du ins Neue Testament guckst, in die Schriften, ja, von Jesus an, die für uns als Christen heute primär gelten, dann sehen wir, es gibt kein Sabbatgebot. Wenn du den Sonntag nicht hältst, dann steht die Todesstrafe nicht mehr über deinem Leben. Freude? Nein? Wollt ihr? Sollen wir wieder anfangen? Wir haben oben ein bisschen Bauschutt. Wir können, okay, egal. Wir finden kein Gebot mehr. Dann gucken wir uns Jesus an. Jesus war ja Jude und er hielt den Sabbat. An anderer Stelle lesen wir, wie es seine Gewohnheit war, ging er am Sabbat in die Synagoge und dann las er was vor. Die ersten Christen, sie waren auch Juden und sie hielten den Sabbat. Sie haben Jesus als ihren Messias erkannt, sie haben einiges umgestellt, aber sie hielten den Sabbat. Und dann kamen die Heidenchristen dazu. So, wir. Und dann verlagerte sich der Tag etwas. Weg vom traditionellen jüdischen Samstagssabbat hin zum Tag des Herrn. Denn das finden wir schon im Neuen Testament, entwickelt sich das an den Tag hin, wo Jesus Christus an Ostern von den Toten auferstanden ist. Ostersonntag. Und das hat sich nach und nach dann etabliert. Und deswegen feiern wir sonntags Gottesdienst. Und nicht samstags oder montags, sondern sonntags in guter Tradition. Aber das, was Jesus ganz generell gebracht hat, und auch in diesem Text wieder deutlich wird, ist Freiheit. Eben nicht mehr bis auf den letzten Buchstaben irgendwelche Regeln einhalten zu müssen. Und wenn du eintauchst in die jüdische Welt damals, was die für tolle Regeln gebastelt haben, um das Sabbatgebot nicht zu verletzen, da war dann beschränkt, wie viele Schritte du machen darfst, was du essen darfst. Katastrophe. Die haben das geregelt bis ins Kleinste. Da war keine Freiheit mehr da. Da ging es nur darum, diese Regeln zu halten. Und Jesus sagt, stopp, 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 stopp.
dieser Tag ist für euch. Gott brauchte keinen Ruhetag. Der war nicht müde nach Tag 6. Ihr seid es. Gott hat nicht vergessen, wer er ist. Ihr vergesst, wer ihr seid. Ihr braucht den Sabbattag. Und ich als Sohn Gottes, ich darf darüber bestimmen, was richtig und was falsch ist. Nicht du. So ist es nicht die Freiheit zu tun und zu lassen, was wir wollen an diesem Tag, wenn wir Jesus nachfolgen, sondern in diese Beziehung mit ihm einzusteigen und auch von ihm zu hören. Und vielleicht ist es für den einen ein bisschen mehr so, für den anderen ein bisschen mehr so. Vielleicht gibt es für den einen die Ausnahme und für den anderen gerade nicht. Vielleicht ist es für den einen ein Misstrauen, den Sabbat nicht zu halten, und für den anderen ist es eine, ja, ist halt jetzt gerade dran. Wir dürfen das nicht so eng denken. Wir müssen wieder zurück zu diesem Prinzip. Nicht gesetzlich, sondern von dem Prinzip, das Gute, das Gott da reingebaut hat. Das Wunderprinzip. Paulus nimmt es nachher in der Diskussion mit den Christen in Kolossee auf, die drüber streiten. Jetzt sind wir Jesus Nachfolger. Was müssen wir denn? Und dann schreibt er, niemand soll euch also Vorhaltung machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt, was ihr an Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild, ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte. Und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Er sagt, hey, verurteilt nicht, wenn der eine das so macht und der andere so. Es geht euch gar nichts an. Es ist nur ein Schatten von dem, was kommen wird. Und Jesus ist der, der das wirklich erfüllt hat. So können wir sagen, es war mal ein Prinzip, es wurde zum Gebot und jetzt wird es zur Wirklichkeit. Was heißt das? Als Christen sind wir eingeladen, dass Sabbat durch Jesus Christus ein innerer Zustand in uns wird. Da, wo wir getrieben sind, da, wo wir das Gefühl haben, wir müssen doch liefern, wir müssen weitermachen, wir müssen durchziehen, wir müssen noch einen draufsetzen, da dürfen wir in Jesus Ruhe finden. Vielleicht gerade im Gottesdienst, in der Kleingruppe, in der eigenen Zeit mit Gott, zu hören, dass Gott dich lieb hat, egal was du leistest. Dass du genug bist, weil du Jesus hast. Es ist ein schon jetzt und noch nicht. Es ist im Werden. Aber ich muss mich nicht anstrengen, um Gott irgendwie zu gefallen. Ich muss nicht Gebote halten, um mit ihm Beziehung leben zu können. Ich muss nicht 6 Tage arbeiten, damit ich hoffentlich irgendwie genug habe am Ende, sondern ich darf damit starten. Wie Adam und Eva zu hören, ich bin geliebt. Der Vater im Himmel kümmert sich um mich. Jesus Christus hat alles für mich gegeben, damit ich mit diesem Vater Beziehung haben kann. Und daraus darf ich in die 6 Tage Arbeit gehen, mein Bestes geben. Und wenn es nicht reicht, der Herr weiß es. Er kümmert sich. Und der Sabbat hat eine unendliche Perspektive bekommen. Jeder Schöpfungstag, er endet mit, es wurde Abend und es wurde Morgen. Ja? Außer der Sabbat. Eigentlich leben wir in dieser Epoche. Er ist nicht begrenzt und eines Tages wird Gott es wieder voll herstellen. Im Hebräer lesen wir das, da heißt es, somit wartete auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genau wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Da geht es darum, dass eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, nicht als kleines, süßes Weihnachtsbaby, sondern als großer, mächtiger König, der wieder die Ordnung vom Anfang hier herstellt. Dann sind du und ich eingeladen, in diese ewige Sabbatruhe hineinzugehen. Ein Kommentar hat es den Weltensabbat genannt. Hört sich mächtig an. Da, wo wir für immer in ihm ruhen, wo all das Miese unserer Welt in unserem Herzen und in den Systemen dieser Welt zur Ruhe kommt. Du bist eingeladen, in diese Ruhe hineinzukommen. Du bist eingeladen, schon heute diesen Sabbat in den ersten Zügen zu erleben in deinem Herzen. Dass Ruhe einkehrt, wo du dir Sorgen machst, wo du dir den Kopf zerbrichst, wo du keine Lösung hast, wo du versuchst, durch noch mehr Engagement irgendwas rauszuholen. Du bist eingeladen, es zu ändern. Wo ersetzt du Vertrauen durch Aktivität? Vielleicht indem du was tust oder vielleicht nur, dass du drüber grübelst. Gott lädt dich ein zu vertrauen. Er lädt dich nicht nur ein, einen Tag die Woche halt irgendwie rauszunehmen, sondern er lädt dich ein, eigentlich in eine neue Existenz. Dass dein Leben ganz grundsätzlich mit dem Sabbat beginnt und du aus diesem Sabbat rauskommst. Der Sabbat ist nicht ein Kalenderproblem, schaffst du es, diesen Tag irgendwie frei zu halten, sondern ein Vertrauensproblem. Und Gott lädt dich ein. Er lädt mich ein. Ganz neu, jeden Tag neu, ihm wieder zu vertrauen. Weil dann passiert das Wunder in der Beziehung und im Vertrauen auf ihn. Das fängt in mir an. Und manchmal geht es auch nach außen. Manchmal kommen nur die Vokabeln dran, die ich halt gelernt habe. Und manchmal geht es auch schief und ich habe trotzdem eine innerliche Ruhe, weil ich weiß, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und dieses Leben kann mit mir machen, was es will. Das kann mir keiner wegnehmen. Und solange ich daran festhalte und mir das ins Gedächtnis rufe, dann ist gut. Den Sabbat zu halten rettet dich nicht, aber ihn zu ignorieren zeigt vielleicht dein Misstrauen. Denk mal die Woche drüber nach. Wann ist für dich der Punkt, wo du aufhörst zu arbeiten, zu grübeln, vorzubereiten, zu planen? Ich kann es nicht mehr, aber kannst du einen Tag ohne Produktivität leben? Schon mal probiert? Mir fällt es richtig schwer von meinem Wesen her. So, ich bin immer am Werkeln und habe Ideen und will was machen und mir fällt es richtig, richtig schwer, mal einen Tag einfach kann kommen, wie es will. Kann ich Gott vertrauen, auch wenn ich nicht funktioniere? Vielleicht ist ein Kampf. Die Frage nach dem, ist sein Wert an deine Leistung gebunden? Nur solange du was beiträgst, bist du wert, dass man mit dir unterwegs ist? Der Sabbat ist mehr als ein Ruhetag. Es ist ein Wunderprinzip, das uns einlädt, in Gottes Gegenwart zu treten und zu hören, was er, der Schöpfer, der liebevolle Vater, über dich denkt. Nicht als Gebot, nicht als Zwang, sondern als Einladung, ganz neu aus dieser Ruhe heraus das Leben zu gestalten. Er möchte die Beziehung mit dir vertiefen, dich fördern und dich freisetzen. Das ist die Einladung vom Wunderprinzip zum Sabbat. Und ich hoffe, du nimmst dies diese Woche mit und überlegst, was ist vielleicht ein Punkt, wo ich Jesus mehr vertrauen kann, um innerlich mehr Ruhe zu haben. Wollen jetzt in der Zeit nochmal von zwei Songs auch starten. Und vielleicht ist auch das der Punkt, wo du sagst, hey, ich bringe diesen Punkt ganz konkret und direkt und sag Gott, hier grübel ich, hier leide ich, hier kämpfe ich. Ich möchte das geben und dir vertrauen, heute an diesem Sonntag, dass du dich drum kümmerst. Amen.